Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Fantastische Frauen, das ist der Titel einer Ausstellung, die jetzt in der Kunsthalle Schirn in Frankfurt am Main eröffnet wird. So prägnant der Titel ist, so ist er doch auch ein wenig missverständlich. Es geht um die fantastische künstlerische Fantasie von Frauen, um surreale Künstlerinnen und ihren Beitrag zum Surrealismus. Surreale Welten von Merit Oppenheim bis Frida Kahlo. Was das für Frauen waren, welche Fantasien sie entwickelt haben, welche künstlerischen Handschriften, das möchte ich nun mit der Kuratorin der Ausstellung Ingrid Pfeiffer besprechen. Sie ist in Frankfurt am Telefon. Frau Pfeiffer, guten Abend.
Guten Abend.
Als die surrealistische Bewegung in Paris in den 20er Jahren entstand, als André Breton mit seinen Mitstreitern das Manifest geschrieben haben, das berühmte, als sie sich als Gruppe zusammengeschlossen haben, welche Rolle spielten denn zu diesem frühen Zeitpunkt die Frauen?
Also am Anfang der surrealistischen Bewegung spielten Frauen eine sehr, sehr geringe Rolle. Es war eine Gruppe von Literaten, alles Männer. Es gab nur Simone Kahn, die Frau von André Breton, die sozusagen die Gruppe organisierte und die Publikationen herausgab. Aber Künstlerinnen, also bildende Kunst, kam sowieso erst so um 1930 zur Gruppe dazu, als Leute wie Salvador Dalí oder Magritte dazu stießen.
Und was waren das für Frauen dann? Waren das ja Musen, geliebte Modelle oder waren das Lebenspartnerinnen und auch schon wirkliche gestandene Künstlerinnen?
Also obwohl die meisten Künstlerinnen viel jünger waren als die Männer, hatten doch viele von ihnen eine professionelle Ausbildung, bevor sie nach Paris kamen. Also zum Beispiel Dorothea Tanning in Chicago, Lee Miller in New York, andere in Paris, in Rom, Carrington. Trotzdem waren sie natürlich oft in dieser Rolle, erstmal zuzuhören, dabei zu sein. Sie wurden natürlich auch gerne als Lebensabschnittsgefährtin, würde man heute sagen, als kurzzeitige Partnerinnen aufgenommen. Sie wurden Modelle, zum Beispiel Merit Oppenheim, die nackt für Man Ray an der Druckmaschine posierte. Sie war aber ja sehr unbefangen darin und man sieht heute daran, dass sie durchaus das Bild geprägt hat. Also sie hat es so gedreht, wie sie wollte, nicht nur wie Man Ray wollte.
Es gab ja relativ rigide Gruppenzwänge auch. Wie sind die Frauen denn damit umgegangen? Sind die einfach mit offenen Armen willkommen geheißen worden?
Naja, die Gruppe war eigentlich ziemlich offen für alle, sogar für Autodidakten. Ausdrücklich hieß es, nicht nur die Genies sollen mitwirken, es gab auch kollektive Kunstwerke, sondern eben alle sollten mit ihrem kreativen Beitrag dabei sein. Das ist etwas, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Da hatten auch viele junge Künstlerinnen eine Chance. Ja, wir zeigen einige solcher kollektiven Arbeiten, sogenannte Cadavre Exquis, das sind Zeichnungen, wo ein Teil abgedeckt wurde und immer einer hat was dazu gezeichnet oder gemalt und am Ende sah man überhaupt erst das Gesamtergebnis. Das kommt von einem Sprachspiel. Der köstliche Leichnam wird neuen Wein trinken, also der Cadavre Exquis, der köstliche Leichnam. Ja, und aus diesem Sprachspiel entwickelte sich dieses Spiel mit den Zeichnungen. Und André Breton hat ohnehin gesagt, Surrealismus hat keinen Stil. Also wenn man jetzt immer denkt, Surrealismus, das ist Dalí oder Magritte oder irgendetwas ja, Erzählerisches oder Figuratives, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Anteil der surrealistischen Kunst und wir zeigen in der Ausstellung eben viele Künstlerinnen, die auch die Grenzen überschritten haben zur Abstraktion.
Darauf wollte ich natürlich jetzt auch zu sprechen kommen. Können Sie einfach mal konkret schildern, wie Sie die Ausstellung aufgebaut haben, welche Positionen da zu sehen sind?
Also die Ausstellung enthält 260 Werke insgesamt, Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, aber auch Performance, Film und Fotografie sind dabei. Und die Ausstellung gliedert sich so etwas topografisch. Also es gab diverse Künstlerinnen natürlich in Frankreich, aber viele sind auch ins Exil gegangen, Anfang des Zweiten Weltkriegs, in die USA. Da gab es sehr viel Einfluss. Dann zwei belgische Künstlerinnen, vier aus England, Künstlerinnen wie Leonora Carrington oder Remedios Varo, die Spanierin und andere, sind bewusst nach Mexiko ausgewandert und haben sozusagen die surrealistischen Ideen in andere Länder getragen. Das ist übrigens auch etwas, was einem nicht so bewusst ist, wie international der Surrealismus wurde.
Wenn Sie Mexiko sagen, dann fällt einem natürlich auch sofort das Stichwort Frida Kahlo ein.
Ja, André Breton kam Anfang der 30er Jahre nach Mexiko und fand die ganze Kultur per se surrealistisch. Also dieses Feiern auch des Todes, es gibt ja diese Tage im November, wo die Toten gefeiert werden. Dann diese Vermischung von aztekischer und Maya-Kultur mit christlichen Symbolen. All das findet sich ja im Werk von Frida Kahlo. Und Breton hat sie sozusagen vereinnahmt für den Surrealismus. Dabei hat Kahlo gesagt, ich komme ja aus ganz anderen Quellen. Ja, ich mache das sozusagen parallel zu den Theorien des Surrealismus. Nichtsdestotrotz hat sie sich gern von Breton nach Paris zu einer Ausstellung einladen lassen. Deshalb ist sie auch dabei.
1939 war das, glaube ich, eine Gruppenausstellung, oder?
Genau. Und Kahlo war auch mit einigen der Künstlerinnen, die dann nach Mexiko ausgewandert sind, eng befreundet. Zum Beispiel Leonora Carrington, Remedios Varo, aber auch eine Engländerin, Bridget Titchener. Also das Netzwerk der Künstlerin spielt in der Ausstellung auch eine sehr große Rolle.
Was unterscheidet denn, Frau Pfeiffer, die Künstlerinnen von den Künstlern? Setzen sie sich gänzlich anders mit den Themen auseinander? Ist das zu fixieren?
Also generell ist es so, dass die Frauen natürlich nicht nur in der gesamten Kunstgeschichte, sondern ganz besonders im Surrealismus, also der Körper der Frau, eine ganz große Rolle spielt. Meistens natürlich der nackte Körper, auch der gesichtslose Körper bei Magritte und anderen. Die Künstlerinnen waren damit konfrontiert, sich vom Objekt surrealistischer Kunst zum Subjekt zu entwickeln. Ja, sie wollten selber aktiv ihr Leben in die Hand nehmen und mussten sich natürlich mit diesen Körperbildern auseinandersetzen. Sie ironisieren sie sehr oft. Also zum Beispiel jemand wie Leonor Fini, die malt nackte, schlafende Männer, über denen starke Frauen, starke bekleidete Frauen thronen. Also sie dreht sozusagen die Rollen um und rebelliert dadurch gegen dieses gängige Klischee.
Das bedeutet dann auch, also das ist explizit, ja, wenn man so will, gesellschaftspolitisch bedeutsam.
Also der gesamte Surrealismus war sehr politisch. Es gab auch Künstlerinnen wie Claude Cahun oder Dora Maar, die Manifeste gegen den Faschismus unterschrieben haben, aber auch gegen den Stalinismus der 30er Jahre. Es ist nicht so, dass die Frauen völlig unpolitisch waren. Im Gegenteil, zum Beispiel Leonora Carrington hat sich dann auch sehr so für den Feminismus engagiert, gegen die Zerstörung der Natur, für Tiere, für indigene Völker. Das war ganz wichtig in der surrealistischen Theorie, dieses eurozentristische oder auch patriarchalische, auch Kriegstreiberei wurde sehr stark kritisiert. Im Großen und Ganzen war ich selber überrascht zu sehen, wie aktuell der Surrealismus und damit auch die Surrealistinnen noch sind.
Mitarbeiten von 34 Künstlerinnen aus 11 Ländern beleuchtet die Kunsthalle Schirn in Frankfurt erstmals den weiblichen Beitrag zum Surrealismus. Fantastische Frauen von Merit Oppenheim bis Frida Kahlo zu sehen bis zum 20. Mai.